Hallo lieber Leo.
Hallo lieber David.
Und herzlich willkommen zu Volle Welt voraus, dem Karriere-Podcast der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.
Wir haben heute eine Frau mit einem echten Traumjob zu Gast. Lisa Marie Ulrich ist Programmdirektorin bei der Münchner Sicherheitskonferenz.
Mit ihr reden wir über den Mittleren Osten als Arbeitsschwerpunkt, über die Männerdomäne Sicherheitspolitik. Und wenn ihr wissen wollt, warum es den perfekten Job nicht gibt, dann müsst ihr bis zum Ende dranbleiben. Viel Spaß!
Hallo an alle, die zuhören, und danke an dich, Lisa, dass du dir Zeit genommen hast, heute mit uns zu reden.
Kannst du so gut sein und dich selber kurz mal vorstellen? Wer bist du? Was war dein Ausbildungsweg? Was machst du heute?
Sehr gerne. Ich versuche es kurz zu fassen. Lisa, mein Name, Lisa Marie Ulrich in Voll. Ich bin Programmdirektorin bei der Stiftung Münchner Sicherheitskonferenz. Die meisten werden die Münchner Sicherheitskonferenz kennen. Das ist, wenn man so will, die größte internationale Plattform für die Debatte von Außen- und Sicherheitspolitik. Jeden Februar in München, jetzt schon seit fast 60 Jahren. Über München im Februar hinaus sind wir aber mittlerweile eine Organisation mit 70 MitarbeiterInnen und bringen übers Jahr hinweg bei sehr vielen verschiedenen Veranstaltungsformaten weltweit Entscheider zusammen, um über außen- und sicherheitspolitische Themen zu diskutieren. Dort arbeite ich jetzt seit 7 Jahren, also schon eine ganze Weile in unterschiedlichen Rollen. Vielleicht kommen wir da auch später nochmal zu. Und das war so ein bisschen mein erster großer auch Einstieg im Berufsfeld der internationalen Politik. Vorher habe ich bei verschiedenen Praktika, insbesondere im Nahen Mittleren Osten, praktische Erfahrungen sammeln dürfen, die ich dann parallel zu meinem Studium absolviert habe. Und das Studium, das habe ich im Bereich internationale Beziehungen in Dresden und an der Hattie School of Governance mit Auslandsaufenthalten in Frankreich und Washington absolviert. Das vielleicht erstmal so als ganz grober erster Überblick. Ich komme vielleicht auch das noch vorweg, weil es, glaube ich, relevant ist, ursprünglich so ein bisschen mehr. Ich habe es gerade schon gesagt, aus dem Bereich Nahe Mittlerer Osten. Das war der Regionalschwerpunkt, der mich vor allen Dingen im Studium begleitet hat. Und dann, ja, bin ich irgendwann abgebogen und bei der Münchner Sicherheitskonferenz gelandet.
Klasse.
Da können wir den Podcast eigentlich an der Stelle direkt aufhören.
Nee, vielen Dank für diese Vorstellung. Fangen wir mal ganz vorne an. Wenn man deinen Namen googelt, dann ist eins der ersten Bilder, die man findet, ein Bild von dir in sehr jungen Jahren und Angela Merkel. Und uns wurde dann auch sehr schnell klar, dass dein Weg in die politische Arbeit doch recht früh schon gepflastert wurde. Und jetzt einfach mal die Frage, wie kam es zu dem Bild? Kannst du uns erklären, was da passiert ist?
Ja, total gerne. Es ist ganz schlimm, dass man das immer noch findet, weil ich damals 16 war und auch entsprechend aussehe. Aber ja, es ist insofern ganz schön, dass du es ansprichst, weil ich glaube, so meinen beruflichen Weg kann man vor allen Dingen von da ausgehend auch verstehen. Also ich habe damals mit 16 noch zu Schulzeiten an einem Wettbewerb teilgenommen zum J8-Gipfel hieß das. Das war ein Format, was UNICEF und Morgan Stanley damals in die Welt gerufen hatten. Und dieser J8-Gipfel fand jedes Jahr parallel zum damals noch G8-Gipfel, heute G7-Gipfel statt. Und das war ein Wettbewerb, auf den mich ein Lehrer aufmerksam gemacht hat. Ich habe dort mit Mitschülern teilgenommen und der war für mich insofern wegweisend, als dass es meine erste Berührung mit internationaler Politik war. Und die war dann gleich auch sehr besonders, weil wir dort eine Woche mit Jugendlichen aus aller Welt verhandelt haben, auch zu einer Declaration, die wir dann am Ende, und ich durfte Teil dieser Delegation sein, dann auch an die damals G8 in Heiligendamm übergeben durften. Und da hatte ich dann das Glück, eine Stunde zwischen George W. Bush, obwohl ob das jetzt ein Glück ist, kann man diskutieren, aber auch Angela Merkel zu sitzen und die G8-Staats- und Regierungschefs zu treffen. Putin war da damals tatsächlich auch noch dabei. Auch hier wieder die Frage, wie glücklich das war. Aber es war auf jeden Fall total spannend, die zu treffen, das zu erleben, internationale Politik und Diplomatie dort mal hautnah erleben zu dürfen. Und hat mich damals total motiviert zu sagen, das ist was, was ich auch mal beruflich machen will, wie auch immer das dann aussieht. Und so bin ich überhaupt erst auf diese Schiene gekommen.
Du hattest das Glück, dass dich ein Lehrer darauf aufmerksam gemacht hat. Wenn das jetzt Leute hören, die noch in der Schule sind und sich denken, boah, klingt nach einer riesen Chance, einem spannenden Programm. Wie kann man da mitmachen? Ich höre gerade zum ersten Mal von den J8 oder wahrscheinlich inzwischen dann J7. Was ist das und wie kommt man da rein, wenn man nicht das Glück hat, dass ein Lehrer darauf aufmerksam macht?
Ja, also ich glaube, leider in der Form gibt es dieses Format heute nicht mehr. Ich habe das jetzt über die letzten Jahre auch nicht mehr verfolgt, aber ich weiß, dass es in der Form auf jeden Fall nicht mehr umgesetzt wird. Es gibt aber verschiedene andere Teilnahmemöglichkeiten von Jugendlichen, jungen Menschen rund um die alljährlichen G7-Treffen. Also da kann man auf jeden Fall mal recherchieren und da weiß ich, dass es immer wieder auch junge Delegationen quasi gibt, die dann dort teilnehmen können an einem Rahmenprogramm. Das heißt, die Möglichkeit besteht weiterhin. Und ja, also ich kann das wirklich meinem Lehrer damals verdanken. Was es auf jeden Fall auch noch gibt, ist, glaube ich, das UNICEF Junior Botschafterprogramm. Das ist ein bisschen anders gelagert, aber auch das vielleicht eine ganz schöne Möglichkeit für junge Menschen, sich in dem Bereich zu beteiligen.
Das hast du dann ja später auch noch gemacht. Wie bist du dann bei UNICEF gelandet? Also du hattest im Grunde zwei große Praktika auch schon im Bereich auswärtige Politik oder zumindest äußere Angelegenheiten. Einmal beim ZDF und dann eben bei UNICEF. War das dann alles in Folge dieses Schlüsselerlebnisses bei den J8, dass du gesagt hast, ich möchte in dem Bereich mehr machen und hast dich dann da beworben? Wie darf ich mir das vorstellen?
Genau, ich habe dann die Schule abgeschlossen und so wie viele nach dem Abi, ich war noch relativ jung, hatte ich jetzt nicht unbedingt Lust, gleich direkt mit dem Studium weiterzumachen, sondern dachte, jetzt will ich irgendwie raus in die Welt. Und dann ergab sich die Möglichkeit, im Jahr nach meiner Teilnahme am J8-Gipfel den nächsten, der damals dann in Japan stattfand, UNICEF-seitig quasi zu betreuen und zu begleiten im Zuge eines Praktikums am UNICEF-Hauptsitz in New York. Und jetzt kann man sich direkt nach dem Abi ja wenig Schöneres vorstellen, als nach New York reisen zu dürfen und dort zu leben für ein paar Wochen. Und insofern habe ich die Möglichkeit dann auch sehr gerne wahrgenommen. Und es war für mich natürlich auch total schön, den Gipfel im Folgejahr zu betreuen von dort aus. Das war dann also das Erste, was ich gemacht habe. Und dann folgte tatsächlich ein Gap Year, in dem ich verschiedene Praktika absolviert habe. Ich bin dann erstmal, das fiel so ein bisschen raus, aber war persönlich für mich eine ganz prägende Erfahrung in den Nahen Mittel- und Osten, beziehungsweise nach Nordafrika, nach Ägypten und habe dort in Kairo an einer internationalen Schule ein paar Monate gearbeitet. Das sage ich insofern, als dass es wichtig ist, um zu verstehen, warum ich mich dann so stark auf diese Region fokussiert habe, weil ich dort einfach die Region viel besser kennengelernt habe und gemerkt habe, wie relevant die ja auch gerade aus der Perspektive der Außenpolitik zu der Zeit war und immer noch ist. Und dann bin ich im Anschluss genau zum ZDF, habe da eine Hospitanz gemacht. Wer aus Mainz kommt, weiß, dass das ZDF sich dort gar nicht vermeiden lässt. Es ist war schon immer um die Ecke und ich fand es auch ganz spannend, eben um mal ganz frei zu denken, in welche Richtung beruflich ich gehen will, mir mal diese Option anzuschauen und hatte dann da 3 Wochen die Möglichkeit, ein bisschen mehr Einblicke in die Arbeit des ZDF zu bekommen.
Du warst außerdem Carlo Schmidt Fellow. Das ist ja auch ein Weg, ein Praktikum in internationalen Organisationen zu machen. Und willst du mal ganz kurz erzählen, was es damit auf sich hat?
Sehr gerne, genau. Das Carlo-Schmidt-Programm bietet die Möglichkeit für Studierende Praktika in vor allen Dingen internationalen Organisationen zu absolvieren. Das wird über den DAAD gefördert. Ich habe mich da aus dem Bachelor heraus beworben und habe dann wieder bei UNICEF, diesmal im Regionalbüro für den Nahen und Mittleren Osten, da kam das alles dann so ein bisschen zusammen, tatsächlich mehrere Monate gearbeitet, ein Praktikum gemacht, habe da vor allen Dingen die Arbeit rund um die Syrien-Krise, die in der Zeit ja sehr akut war, begleitet. Und das Programm ist einfach eine super Möglichkeit, weil die Frage stellt sich natürlich immer bei all diesen Praktika, wie wird das eigentlich finanziert und wie kann man sich das überhaupt leisten? Und deshalb ist es total schön, mit so einem Stipendium dann so eine Praktikumsmöglichkeit zu bekommen. Das Carlo-Schmidt-Programm hatte zu der Zeit, und ich glaube fast, dass es immer noch so 2 Optionen. Entweder man organisiert sich den Praktikumsplatz selber und will dann nur noch die Finanzierung haben, so war das bei mir. Oder man bewirbt sich auf eine Position, die das Carlo-Schmidt-Programm-Verein organisiert hat, was es dann ein bisschen leichter macht, weil es ist ja gar nicht so einfach, an diese Praktika in internationalen Organisationen ranzukommen. Ich hatte jetzt das Glück, die UNICEF-Welt gut zu kennen und dadurch über eigene Kontakte an dieses Praktikum zu kommen und habe deshalb nur noch die Finanzierung benötigt, was es dann ein bisschen leichter gemacht hat, auch dieses Stipendium zu bekommen, als wenn ich mich auf einen der Plätze beworben hatte. Aber viele meiner Freunde haben eben auch diese andere Programmlinie gemacht und sich dann konkret auf diese Plätze beworben und haben da super Erfahrungen gemacht.
Du hast jetzt immer wieder schon angesprochen, dass der Nahe Mittlere Osten eine Schwerpunktregion ist für die Arbeit. Das ist eine Region, vor der viele als wissenschaftlichen Schwerpunkt oder Arbeitsschwerpunkt in dem Gebiet so ein bisschen weglaufen, weil es einfach eine irrsinnig komplizierte Region mit vielschichtigen Problemen ist. Wieso hast du dir diese Region ausgesucht und wieso bist du nicht davor weggelaufen? Hat dich das gereizt, dass du gesagt hast, ich suche mir jetzt das komplizierteste Thema der internationalen Beziehungen raus und werde dazu arbeiten?
Ja, ich glaube, wenn man es von heute aus sieht, muss man ja ehrlich sagen, ich bin auch ein bisschen davon weggelaufen, weil ich jetzt heute als Programmdirektorin ja alle möglichen Bereiche betreue und gar keine Regionalexpertise mehr habe. Und ich glaube, tatsächlich ist das auch einer der Punkte, dass ich irgendwann gemerkt habe, entweder ich bin quasi Fulltime Middle East Expert und befasse mich tagtäglich damit und bin überall dran, dann habe ich auch das Gefühl, ich kann quasi voller Selbstbewusstsein sagen, ich kenne mich da aus und ich arbeite dazu. Aber man kann das nicht einfach mal so nebenbei machen, ne? Das heißt, ich glaube, wenn man von vorne anfängt, dann war es genauso, wie du gerade gesagt hast. Ich habe irgendwie gedacht, wow, das ist ja irgendwie eine super spannende, komplexe Region. Da gibt es irgendwie auch sehr, sehr viel Pauschalisierung, denen man so begegnet ist, gerade im deutschen Diskurs mit Blick auf tatsächlich auch die komplette arabische Welt. Und ich hatte so das Gefühl, nachdem ich in Ägypten war, ich will irgendwie mehr von der Region kennenlernen, ich will mehr der Akteure kennenlernen, ich will mehr die Mentalität verstehen, ich will verstehen, wie die Region tickt, wie die verschiedenen Länder dort ticken, was es da alles für Dynamiken gibt, und habe mich da dann so ein bisschen reingestürzt und bin dann ja nach Ägypten, noch nach Palästina, ich war in den VAE, ich war in Jordanien, habe also wirklich versucht, viele Ecken der Region aus der Perspektive von der NGO, von der politischen Stiftung etc. kennenzulernen. Also das war so ein bisschen mein Anliegen, genau wie du sagst, diese wirklich ja wahnsinnig komplexe Region noch besser zu verstehen. Ich habe mich dann zu allem Überfluss auch noch daran versucht, Arabisch zu lernen. Und jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, was das für ein absurdes Unterfangen ist, weil man auch hier wahnsinnig viel Energie reinsteckt, um dann am Ende nur Hocharabisch zu sprechen, was vor Ort niemand spricht. Das ist so, als würde man Shakespeare-Englisch reden. Das heißt, da wird man dann auch noch ausgelacht, wenn man irgendwie höchst motiviert da in Palästina im Taxi sitzt und mit dem Fahrer auf Hocharabisch spricht. Auch das war wirklich, hatte hohe Frustrationspotenzial, und ich habe wahnsinnig viel Respekt vor denen, die durchhalten. Ich muss am Ende sagen, es waren für mich unglaublich spannende Jahre, und es hätte sicherlich auch sein können, dass ich in irgendeiner Form auf diesem Middle East Track bleibe, aber ich habe dann einfach gemerkt, im Paket von allem war es dann für mich eher der richtige Weg zu sagen, gerade weil sich dann diese Stellenmöglichkeiten bei der MSC so ergeben haben, nee, ich öffne das wieder mehr, und das heißt dann für mich auch in der Konsequenz, ich kann nicht mehr von mir sagen, dass ich eine Ostexpertin bin oder sein möchte, weil dafür fehlt mir tatsächlich die Zeit und die Möglichkeit, mich damit intensiv auf einer Daily Basis auseinanderzusetzen, weil dafür ist es einfach zu komplex.
Spannend, ja.
Ja, ich frage mich gerade, du hast ja schon sehr viel von der Welt gesehen, auch in frühen Jahren, auch Orte, wo sich jetzt nicht der Normalreisende oder die Normalreisende hin verirren würde. Was hat das mit dir gemacht, auch so langfristig?
Also ich glaube, einmal glaube ich, so diese Zeit nach dem Abi ist wahnsinnig prägend, und das wird jeder kennen, der in der Zeit irgendwie ins Ausland gegangen ist, so für das, wie es für einen weitergeht, ne? Weil man fühlt das erste Mal so dieses Freiheit, die Welt steht einem offen, und ich bin dann eben damals nach Ägypten gegangen und hatte da dann so wirklich das Gefühl, okay, das ist irgendwie gerade, also verbunden mit all diesem Freiheitsgefühl, was ich gespürt habe, glaube ich, hat mir die Region ganz, ganz viel gegeben, und das hat so ein bisschen dazu geführt, dass ich immer wieder zurückgegangen bin. Das ist vielleicht so das Erste, also so das Timing, wann geht man wohin ins Ausland und was macht das mit einem? Ich glaube auch, dass für mich von Anfang an klar war, am Beispiel nahe Mittlerer Osten, ich möchte jetzt irgendwie nicht in Deutschland sitzen und in irgendwie verschiedenen Institutionen dazu arbeiten, weil ich glaube, dann verstehe ich es einfach nicht so. Für mich war es wichtig, in die Region reinzugehen, auch in die verschiedenen Länder reinzugehen, irgendwie mit den Leuten zu sprechen, deshalb auch der Versuch, Arabisch zu lernen und irgendwie vor Ort zu sein, um die Chance zu nutzen, auch zu der Zeit als Studentin dann noch ganz frei zu sein und die Region aus anderen Perspektive und von vor Ort zu verstehen. Und da bin ich im Nachhinein auch total dankbar für, dass ich das gemacht habe, auch weil das zum Teil sehr abenteuerliche Reisen waren, bis hin in den Gazastreifen, wo man vielleicht heute irgendwie als etwas ältere Person auch dreimal drüber nachdenken würde, ob man das jetzt einfach so machen würde. Also ich glaube, es war auch genau richtig, das in der Zeit, wo der Abenteuergeist noch total da war, auch genauso gemacht zu haben. Ich glaube, auch das gehört vielleicht zur kompletten Story dazu. Der Grund, dass ich jetzt auch nicht weiß ich nicht, in Jordanien im UN-Büro sitze und zur Syrienkrise arbeite, es hat sicherlich auch damit zu tun, dass dann irgendwann die Realität einsetzt und man sich fragt, was ist eigentlich meine Lebensvorstellung? So, wo sehe ich mich auf Dauer? Will ich auf Dauer ein Expat-Leben als UN-Mitarbeiterin führen mit all dem, was das bedeutet, nämlich ständig neue Freundschaften knüpfen zu müssen, Familiengründung auf eine gewisse Art und Weise mehr in Frage zu stellen, weil es unklar ist, ob das mit dem Lebensmodell funktioniert. Und das sind alles Fragen, die muss man sich Anfang 20 noch gar nicht so stellen. Und das ist auch genau richtig so. Die stellt man sich dann aber irgendwann. Und dann habe ich eben auch gemerkt, nee, so spannend ich das finde und so erfüllend ich das fand, zum Beispiel in Jordanien in den Flüchtlingscamps arbeiten zu können, so sehr merke ich auch, mein dauerhaftes Lebenskonzept sieht das so, glaube ich, nicht unbedingt vor, beziehungsweise ich bin, glaube ich, nicht bereit, den Preis zu zahlen und habe mich dann eben auch ganz bewusst dafür entschieden, wieder nach Deutschland zurückzukehren. Also das Ausnutzen, solange man kann, ist, glaube ich, total schön und es gibt ja auch viele, die sich das dauerhaft vorstellen können und das finde ich auch total schön, wenn das passt, aber ich habe für mich gemerkt, ich will an den Themen dranbleiben, so gut es geht, aber ich glaube, das Lebenskonzept, da sehe ich mich doch dauerhaft mehr in Deutschland.
Es gibt einen zweiten Schwerpunkt neben dem regionalen Schwerpunkt Mittlerer Nahe Osten, den man vielleicht so ein bisschen rauslesen kann. Das ist ein inhaltlicher und zwar schon sehr stark auf Sicherheitspolitik und auch Verteidigung und das auch schon sehr früh, also schon 2010, wenn ich die Chronologie jetzt eben richtig interpretiere, war das wahrscheinlich dein erstes Praktikum im Bachelor. Stimmt das beim Werbeauftragten?
Ja, stimmt, das war das erste Studienpraktikum, genau.
Und das direkt dann beim Werbeauftragten des Deutschen Bundestages. Das ist ja schon ein Statement dann auch von Anfang an, wo du heute auch im Grunde geblieben bist, im Bereich Sicherheitspolitik und Verteidigung zu arbeiten. Woher kommt dein Interesse für diesen Bereich?
Ich würde es tatsächlich gleich ein bisschen relativieren, weil ich glaube, und das ist auch total wichtig, um die Arbeit der Münchner Sicherheitskonferenz zu verstehen, was wir hier zum Beispiel machen, ist, wir legen unsere Arbeit einen extrem weiten Sicherheitsbegriff zugrunde. Also bei uns in München kommen zusammen die Chefs von UNICEF, Bill Gates, natürlich Regierungschefs aus aller Welt. Da kommen Vertreter aus allen möglichen Bereichen zusammen, die nicht nur über Sicherheit und Verteidigung im engeren Sinne diskutieren, sondern wir diskutieren auch über Flüchtlingsströme, wir diskutieren auch über Ernährungssicherheit. Und ich glaube, das ist mir wichtig, weil das häufig noch ein Missverständnis ist, wenn man auf die Münchner Sicherheitskonferenz schaut, dass viele denken, ah, da kommen irgendwie die Rüstungskonzerne zusammen und diskutieren irgendwie über Verteidigungsausgaben. Aber das ist wirklich nicht mehr im Kern dessen, was wir machen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil Sicherheit heute so viel breiter verstanden werden muss. Wir waren jetzt gerade letzte Woche bei COP27 in Ägypten und haben dort mehrere Formate zu Klima und Sicherheit organisiert. Und ich glaube, so würde ich auch immer mich und meine Arbeit verstehen und auch von vornherein. Also ich habe ja über UNICEF zum Beispiel ganz viel auch schon früh zu Kinderrechten gemacht, habe dann mit syrischen Flüchtlingen in Jordanien gearbeitet, habe, wie du aber auch sagst, dann beim Werbeauftragten quasi mehr so die klassische Sicherheitsperspektive bekommen. Also ich glaube, ich habe auch hier versucht, so ein bisschen relativ breit Einblicke zu bekommen. Ich hatte selbst sonst nie mehr Berührungspunkte mit dem Militär im engeren Sinne und deshalb fand ich gerade diesen Aufenthalt beim Werbeauftragten auch mal ganz spannend, weil es ja eine ganz andere Welt ist, eine Welt, der ich jetzt bei der Sicherheitskonferenz tatsächlich wesentlich mehr begegne. Auch eine Thematik, mit der wir uns als Gesellschaft ja immer wieder auseinandersetzen. Ne? Was bedeutet eigentlich für uns Militär, die deutsche Bundeswehr, jetzt auch gerade wieder im Zuge der aktuellen Kriegssituation, der wir uns gegenüber sehen. Und deshalb fand ich das einfach eine total spannende Möglichkeit, da mal so ein bisschen enger dran zu sein an der Arbeit von deutschen Soldaten.
Ich muss da gleich einmal nachhaken, weil wir wollten tatsächlich genau auf diese Frage auch nochmal eingehen, die Sicherheitskonferenz so ein bisschen in Kontext zu setzen und zu erklären und eben zu sagen, was ist überhaupt die Bandbreite? Aber meine Frage zielt gar nicht unbedingt auf Beispiele ab, was ist die Sicherheitskonferenz alles, sondern als Arbeit, wie setze ich dieses Programm zusammen? Mhm. Wie findest du die richtige Balance? Wie bestimmst du, okay, wir machen jetzt so und so viel Ernährungssicherheit, Flüchtlingsströme und so viel Rüstungspolitik. Wie setzt sich dieser Fächer, der am Ende die MSC ergibt, am Schreibtisch zusammen?
Das muss ich zum Glück nicht alleine machen, sondern ich habe ein ganz tolles Team, mit dem wir das zusammen erarbeiten. Ich glaube, da muss man so ein bisschen unterscheiden zwischen dem, was ich in den Monaten Dezember, Januar, Februar mache in Vorbereitung auf die Münchner Sicherheitskonferenz und dem, was ich das restliche Jahr über mache. Das restliche Jahr über überlege ich mir zusammen mit KollegInnen, Was sind gerade die wirklich wichtigen Themen auf der internationalen Sicherheitsagenda? Was sind Regionen, die gerade uns in Deutschland, Europa, dem Westen, wenn es den so gibt, umtreiben? Und was können wir als Münchner Sicherheitskonferenz mit wem dazu machen? Und dann sagen wir zum Beispiel, wir gehen mit mehreren Formaten zu COP27 nach Ägypten, weil wir glauben, der Nexus zwischen Klima und Sicherheit ist gerade total wichtig. Und das muss man aktuell bespielen. Und dann suchen wir uns Partner, die dazu ebenfalls arbeiten, die das mit uns machen wollen und richten da ein paar Formate aus. Das ist so ein bisschen übers Jahr hinweg, um das jetzt einmal kurz vielleicht so ein bisschen an diesem Beispiel zuzuspitzen. Dezember, Januar, Februar ist tatsächlich anders. Da mache ich mir mit meinem Team Gedanken darüber, wie dieses Hauptprogramm der Münchner Sicherheitskonferenz, das ist das, was man im Fernsehen sieht, was man im Livestream verfolgen kann, wie das aussieht. Also wer spricht mit wem, zu welchem Thema, auf welcher Bühne, in welchem Format. Das speist sich zusammen aus tatsächlich längeren Brainstorming-Prozessen, wo wir uns auch der Expertise unseres Netzwerks bedienen. Das heißt, wir treffen uns mit klugen Menschen in Berlin und darüber hinaus, auch beispielsweise Vertretern des Deutschen Bundestages, hören uns an, was treibt die Menschen gerade um, was ist gerade im Bereich der internationalen Außen- und Sicherheitspolitik, vor allen Dingen aber auch der deutschen, was sind so die Fragestellungen, denen man sich gegenüber sieht, und dann überlegen wir uns hier, wie kann man das in München am besten abbilden. Dann spielt natürlich auch noch mit rein, wer kommt nach München? Also wer sind Leute, die wir auf jeden Fall im Februar da haben möchten und mit wem könnte man die Person mal auf eine Bühne zusammensetzen? Das ist also ein sehr komplexer Prozess aus verschiedenen Dingen, sowohl quasi welche Personen kommen, als auch welche Themen sind gerade besonders wichtig. Und dann erarbeiten wir in den 6 bis 8 Wochen vor München eben diesen sehr komplexen Programmentwurf, der dann am Ende das Hauptprogramm der Münchner Sicherheitskonferenz darstellt. Und da spielen ganz, ganz viele Fragen mit rein. Also ich mache mir Gedanken über Narrativ. Wie kann man von Freitagmittag, wenn das Programm losgeht, bis Sonntagmittag ein schönes Narrativ knüpfen? Also womit fangen wir an? Zu welchem Thema gehen wir über? Was kann man in welchen Formaten am besten bespielen? Wen wollen wir wann sprechen lassen? Es gibt ja so ein bisschen auch die Prime Times quasi an diesem Wochenende. Und dann gehe ich in die Verhandlungen mit den Büros. Das heißt, dann telefoniere ich mit dem Büro von Präsident XY, verhandle mit denen, wie lange der Präsident sprechen darf, wie lange wir eine Fragerunde machen. Also dann geht es tatsächlich in die Detailabsprachen. Und dann steht meistens am Vorabend der Konferenz dann auch endlich das finale Programm.
Es klingt einfach nach einem Traumjob.
Ja, ich will da jetzt auch mal kurz drauf eingehen. War das schon immer so ein bisschen der Plan für dich, zur Münchner Sicherheitskonferenz zu gehen? War das immer so im Hinterkopf? Es gibt schon viele Leute, auch jetzt gerade im Bereich des Studiums der Politik oder internationalen Politik, die sind dann immer so, ja, ich will mal ein Praktikum bei der Münchner Sicherheitskonferenz machen und da mal hin. Was war dein Blick auf die Münchner Sicherheitskonferenz, bevor du dorthin gegangen bist?
Ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich das auch schon immer machen wollte, aber es war tatsächlich ziemlich zufällig. Also ich glaube, ich habe immer sehr viel versucht zu planen, habe dann aber irgendwann auch gemerkt, dass es immer nur halb sinnvoll ist, weil sich die Türen dann auch manchmal in eine ganz andere Richtung öffnen. Und ich glaube, die MSC war ein ganz klassischer, also MSC ist quasi Abkürzung, so heißt die Organisation, war ein klassischer Fall von, da hat sich plötzlich eine Tür geöffnet, die ich gar nicht so gesehen habe. Ich bin für mein Masterstudium ja unter anderem nach Berlin, weil ich dann dachte, super, dann kann ich schon mal irgendwo eine Werkstudententätigkeit machen, zum Beispiel im Deutschen Bundestag. Und dann habe ich eine super Möglichkeit, um danach zum Beispiel als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Bundestag einzusteigen. Ich glaube, das war so ein bisschen meine Idee. Das machen ja auch viele und ist, glaube ich, auch eine tolle Möglichkeit, um irgendwie so ein bisschen in diese Politikszene reinzukommen. Dann hatte ich tatsächlich auch einen Vertrag unterschrieben als studentische Hilfskraft bei einem Abgeordneten, der dann auf sehr tragische Weise plötzlich verstarb, sodass ich diese Stelle nie antreten konnte. Und dann stand ich wieder so ein bisschen vor vielen Fragezeichen und wusste nicht so richtig, was ich jetzt machen sollte, und habe dann gesehen, dass die MSC damals noch mit einem Mini-Büro in Berlin, die sitzt ja eigentlich in München, eine studentische Hilfskraft gesucht hat, und zwar für das sogenannte Policy-Team, also das Team, was inhaltlich arbeitet. Habe mich dann dort beworben, dann hat es geklappt, und dann muss man wirklich sagen, war das auch einfach eine Fügung, weil dieses Büro, was damals aus 2,5 Personen in Berlin bestand, das sind heute, glaube ich, 25. Und die Organisation, die damals aus ungefähr 12 Personen bestand, das sind heute 70. Also das heißt, in diesen 7 Jahren bei der MSC ist die Organisation wahnsinnig angewachsen. Und ich hatte einfach das Glück, mit dieser Organisation wachsen zu können. Was für mich total schön war, weil das mir auch Räume gegeben hat, in die Richtung zu wachsen quasi, wo ich vielleicht auch ganz gut reinpasse und deshalb da dann auch zunehmend mehr Verantwortung übernehmen zu können.
Hast du direkt gemerkt, als du da angefangen hast in Berlin, das ist es jetzt? Das ist mein Arbeitgeber für die Zukunft? Oder hast du gedacht, das ist jetzt erstmal mein Plan B und dann ist immer klarer geworden, oh, ich glaube, ich bleibe hier. Ich glaube, ich werde dem hier mein berufliches Leben erstmal verschreiben.
Ja, also ich glaube, Plan B würde ich auch nicht sagen. Es war dann einer von vielen Plänen so ein bisschen. Also es war nicht so, dass ich da hingegangen bin und dachte, oh, das fühlt sich jetzt irgendwie gerade nicht so richtig an, gucken wir mal. Sondern ich habe dann schon gedacht, ach, das ist ja cool. Ich wusste gar nicht, was die MSC so alles macht und dass die so ein junges Team sind und dass es irgendwie hier, dass es so ein cooler Arbeitgeber ist. Und dann, glaube ich, hatte ich schon die Idee, das jetzt erstmal eine Weile zu machen. Aber ich hätte, glaube ich, nicht gewettet, dass ich da nach 7,5 Jahren immer noch sitze. Und das lag aber sicherlich daran, dass ich total schnell eben gemerkt habe, dass die Kombination aus den Themen, an denen wir arbeiten, aus diesem wirklich jungen Team, man muss sich das so ein bisschen wie so ein Start-up vorstellen, und aus den eigenen Gestaltungsmöglichkeiten, die sich da ergeben haben, die haben für mich einfach total gut gepasst. Und ja, deshalb bin ich da heute weiterhin sehr glücklich.
Du bist dann irgendwann Special Assistant to the Chairman geworden, also damals Wolfgang Ischinger. Ja. Würdest du sagen, erstmal, dass er so ein bisschen als dein Mentor agiert hat? Und inwieweit ist es wichtig, dass man so ein Special Assistant für so eine Persönlichkeit ist? Kann man viel lernen? Was nimmt man da mit?
Genau, Special Assistant, das klingt immer so wahnsinnig klobig, de facto eine persönliche Referentin, wenn man so will. Ich glaube, auf Deutsch können sich das alle nochmal so ein bisschen besser vorstellen. Erst persönliche Referentin, dann irgendwann habe ich sein Büro geleitet, habe also tatsächlich ein paar Jahre für Wolfgang Ischinger arbeiten können und ganz genau, wie du sagst, für mich eine total wertvolle Zeit, um mal hautnah an so einer Persönlichkeit dran zu sein, die eine wahnsinnig große Stimme in der Debatte ist, unglaublich viel erlebt hat, also an einem ganz anderen Karrierepunkt ist als ich damals. Ne? Ich habe angefangen, er hatte eine wahnsinnige Karriere hinter sich und für mich war das total wertvoll, um so ein bisschen zu sehen, wie denkt so jemand. Alleine die diversen bilateralen Gespräche mit irgendwelchen Ministern, die ich begleiten konnte, wo man dann sieht, wie laufen so Gespräche ab, wie werden hier Punkte platziert, wie werden hier Petiten vorgebracht, wie wird hier verhandelt. Das fand ich unglaublich spannend und konnte da ganz, ganz viel lernen, was ich, glaube ich, sonst durch eine andere Stelle gar nicht direkt so mitbekommen hätte. Und es war für mich aber auch eine spannende Stelle, um in der Organisation einen Überblick zu bekommen, weil solche quasi Chairman's Offices, solche Minister- oder Leitungsbüros, die sind ja auch immer insofern ganz spannend, als dass man da mit der ganzen Organisation zu tun hat und aus jedem Bereich in irgendeiner Form Punkte zusammenträgt. Und ich glaube, auch das war für mich total hilfreich, um so ein bisschen zu sehen, wie arbeitet so eine Gesamtorganisation, was kommt hier aus welchen Bereichen, wie trägt man das zusammen und wie ist man auch für so einen Chef ein ganz guter Fühler in die verschiedenen Organisationseinheiten hinein. Also deshalb in vielerlei Hinsicht für mich eine total wertvolle und gute Zeit. Und ich würde immer sagen, wenn man das Gefühl hat, sowas macht einem Spaß, sowas liegt einem, mal nah an so einer Persönlichkeit dran zu sein, sei es jetzt ein Abgeordneter, sei es jetzt Minister, sei es jetzt der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, ist eine total wertvolle Erfahrung.
Die Außen- und Sicherheitspolitik ist bis heute leider weitgehend immer noch so eine Männerdomäne. Und da muss ich dir schon kurz die Frage stellen, wie gehst du damit um und siehst du Mittel und Wege, dass sich das irgendwann mal ändert?
Das ist ein total wichtiges Thema, was wir bei der Münchner Sicherheitskonferenz auch ganz oben auf unserer Agenda haben. Es gibt ja leider dieses ganz furchtbare Foto von der letzten Konferenz vom CEO-Lunch, was um die Welt gegangen ist, völlig zu Recht, weil dort nur Männer in einem Saal saßen und über ein Thema diskutiert haben. Dieses Foto hat mich noch sehr lange gejagt, weil ich mich parallel ums Hauptprogramm gekümmert habe, wo wir 45% weibliche Sprecherinnen hatten, was für uns schon ein Riesenschritt war. Und die Welt hat aber nur gesehen, dass da in diesem einen furchtbaren Raum nur Männer saßen. Und das war für uns einerseits total tragisch, weil dadurch total untergegangen ist, was wir sonst machen, aber gleichzeitig auch nochmal ein Weckruf, weil es uns gezeigt hat, es kann einfach nicht mehr sein. Und mir war das schon länger klar, aber ich glaube, es muss einfach allen klar sein, dass es nicht mehr geht in der heutigen Zeit, dass wir sagen, wir sind die weltbeste Plattform für einen Austausch. Und bilden aber nicht diverse Stimmen ab. Und ich glaube, das ist was wir uns eigentlich, wie gesagt, seit mehreren Jahren schon auf die Fahnen schreiben, wo sich viel tut. Aber es ist ein langer Weg. Es ist vor allen Dingen ein langer Weg, weil wir natürlich auch immer mit dem arbeiten, was, was dort draußen ist. Ne? Also dass zum Beispiel dieses CEO-Lunch-Bild so zustande kam, lag daran, dass dort eben die Vorstände von DAX-Konzernen zusammenkamen. Und jetzt kann man sich mal anschauen, wie viele Frauen es in den Vorständen von deutschen DAX-Konzernen gibt und weiß relativ schnell, warum es schwierig ist, da Frauen mit an den Tisch zu bringen. Ob es dann dieses Format braucht, glaube ich, ist eine andere Frage, aber das so ein bisschen zur Genese. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Politik. Ne? Also wir sehen immer wieder, wenn wir Länderdelegationen einladen, also Staats- und Regierungschefs und Minister, dass in ganz, ganz vielen Ländern das immer noch rein männlich besetzt ist. Aber da tut sich was und das ist total schön zu sehen. Also diese 45% weiblichen Sprecherinnen auf der Bühne im letzten Jahr, das ging schon auch super, weil es einfach unglaublich viele gute Frauen in Minister- und Regierungschefspositionen mittlerweile gibt. Und das ist schön zu sehen, dass sich da langsam was tut, auch wenn es immer noch ein Weg ist. Ich glaube, der nächste Schritt ist jetzt auch zu sehen, dass Diversität eben nicht nur Geschlechterdiversität ist, ne, sondern da muss man breiter denken. Und auch das, glaube ich, ist und bleibt weiterhin eine Aufgabe für Plattformen wie uns, dass wir eben auch regional diverser werden, dass wir mit Blick auf sexuelle Orientierung diversere Stimmen abbilden. Also ich glaube, Diversität ist für uns ein ganz, ganz großes Thema, an dem wir dran sind, an dem ich auch in meiner Rolle dran bin. Und ich bin eben froh zu sehen, dass sich da was tut. Aber ich glaube, da ist auch noch ein ganz, ganz langer Weg. Und ja, klar, also ich meine, ich weiß noch damals bei meinem ersten Event, wo ich als Werkstudentin dabei war, da waren einfach wirklich ungelogen nur Männer im Raum und ich war die einzige Frau. Und das war schon auch ganz schön ernüchternd zu sehen. Und das ist immer noch so, dass ich gerade in meiner jetzigen Rolle immer wieder damit konfrontiert bin, dass man irgendwie denkt, ich bin irgendwie vielleicht eine Praktikantin, die da jetzt irgendwie gerade die Liste abgehakt hat und dass man da einfach viel alten Männern begegnet, bei denen man eben schon auch darum kämpfen muss, ernst genommen zu werden. Das heißt, das ist auch eine ganz persönliche Erfahrung, die ich da immer wieder mache. Und umso wichtiger finde ich es aber, dass sich da was tut und umso schöner ist es zu sehen, dass zum Beispiel in Deutschland, wo wir jetzt eine Außen-, eine Verteidigungs- und eine Entwicklungsministerin haben, dass sich da einfach gerade schon ganz, ganz viel tut.
Ich wollte noch kurz nachhaken, weil es im internationalen Vergleich, du hast es schon angesprochen, oft noch schwieriger ist, als es schon in Deutschland sich darstellt. Ist das, je mehr Kulturräume man auch mit einbezieht in dieses Projekt, diverser zu werden, auch so ein bisschen ein Prozess einer Desillusionierung, dass man denkt, oh verdammt, wir machen jetzt zwar in Deutschland Fortschritte, aber im globalen Maßstab ist es einfach so unfassbar schwer. Und ist das vielleicht auch mit einer der Gründe, warum es gerade diesem Politikfeld so schwer fällt, diverser zu werden?
Es ist eine gute Frage. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es kein Problem ist. Weil, um ganz ehrlich zu sein, es ist tatsächlich so, wenn wir sagen, wir möchten unsere Teilnehmerschaft in München diversifizieren und dann melden beispielsweise Minister aus dem arabischen Raum ihre Delegationen an, die rein männlich besetzt sind, dann fallen wir massiv zurück. Beziehungsweise wenn wir sagen, wir wollen 40% weibliche TeilnehmerInnen haben und dann kommen genau solche Delegationen, dann ist es für uns fast unmöglich, das zu erreichen. Das ist auf jeden Fall ein Problem. Aber ich glaube, ich würde es nicht pauschal so sagen, weil es gibt sicherlich viele Weltregionen, in denen das anders aussieht. Es gibt auch zum Beispiel im afrikanischen Raum Regierungen, die ganz stark weiblich besetzt sind und wo wir uns wirklich noch eine Scheibe abschleifen können. Also ich glaube, man kann das nicht pauschal sagen, aber es ist sicherlich so, dass Fortschritte im Bereich Diversität in unterschiedlichen Weltregionen unterschiedlich verlaufen und dass die Tatsache, dass wir international arbeiten und nicht nur national, das nicht unbedingt immer einfacher macht. Aber ich glaube, auch hier, wie gesagt, können wir zum Teil lernen und sind wir jetzt nicht als Deutschland Führungsnation in puncto Diversität, sondern da gibt es, glaube ich, andere, die uns noch mal ein paar Schritte voraus sind.
Von der Zukunft der deutschen Außenpolitik möchte ich jetzt mal auf deine Zukunft zu sprechen kommen und stell jetzt mal die plumpe Frage, wo siehst du dich eigentlich in 10 Jahren?
Ja, das ist ganz witzig, weil ich glaube, ich mir diese Frage am Anfang meiner Laufbahn immer sehr stark gestellt habe und auch versucht habe, das alles immer entsprechend zu planen. Und ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, irgendwann realisiert habe, dass immer alles so zu planen, A, geht nicht, weil es kommt sowieso anders und B, man verbaut sich damit auch ganz viel, weil sich hier und da vielleicht auch einfach Wege öffnen oder Türen öffnen, in die man sonst gar nicht reingeht. Und deshalb habe ich irgendwann entschieden, in diese Frage gar nicht mehr zu stellen. Das heißt, ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nicht, wo ich in 10 Jahren bin, aber mein Gefühl der letzten Jahre sagt mir, dass es irgendwo sein wird, wo es schon ganz gut ist. Und ich glaube, es wird immer noch im Bereich der internationalen Politik sein. Dafür brenne ich dafür einfach viel zu sehr. Es wird vielleicht auch noch in Berlin sein. Who knows, vielleicht bin ich dann immer noch bei der MSC. Ich weiß es nicht genau, aber dann hoffentlich in anderer Rolle. Ja, also ich kann es dir nicht sagen und ich glaube, es ist eigentlich auch ganz gut so, weil es wird schon passen.
Dann kommen wir jetzt zur Schnellfragerunde. Das sind 4, 5, ich weiß nicht, wie viel haben wir diesmal überhaupt. Ein paar kurze, schnelle Fragen, die nach kurzen, schnellen Antworten suchen. Und danach wird der David dir dann unsere immer gleiche Abschlussfrage stellen. Weltweit, was ist deine Lieblingsstadt?
Amman.
Warum?
Weil ich dort 4 ganz tolle Monate hatte und ich das Gefühl habe, die Stadt wird regelmäßig unterschätzt.
Ich hätte noch 1000 Rückfragen, aber ich diszipliniere mich jetzt selber. Eine Bar, auch weltweit, in der man den Feierabend besonders gut genießen kann.
Ja, da finde ich jetzt natürlich nichts im Nahen und Mittleren Osten, was sich so besonders gut eignet. Da muss ich gerade in Washington, USA als Studentin, hatte ich kein Geld, um in Bars zu gehen. Also ist es vermutlich Berlin. Und in Berlin die Anna Hirsch Bar auf der Torstraße.
Wenn du es dir mal ganz selbstbewusst aussuchen könntest, wärst du lieber Bundeskanzlerin oder Außenministerin?
Außenministerin.
Liest du lieber Spiegel, Taz oder Faz?
Eigentlich die Zeit, aber das ist keine Option, ne? Dann sage ich Spiegel.
Und ist Lisa-Marie Ulrich 2030 die Vorsitzende der MSC?
Dann wäre es mal eine Frau, das finde ich gar nicht so schlecht. Aber ob das passieren wird, man weiß es nicht, man wird es sehen.
Alles klar, danke.
Okay, sehr spannende Antworten. Wir kommen zu der letzten Frage, die immer gleich ist. Und zwar, was würdest du deinem 21-jährigen Ich heute raten?
Darf ich ein bisschen ausführen oder muss die auch kurz und knapp sein?
Die darf gerne lang sein.
Du hast alle Zeit
super.
Der Welt.
Ja, ich will es auch nicht übertreiben. Ich will es nicht übertreiben. Also ich glaube, ein Punkt, den ich nicht ausführen muss, weil ich ihn schon ein paar Mal gemacht habe, ist, nutze die Möglichkeiten und die Freiheiten, die du gerade hast in der Phase. Also reise viel, lern so viel kennen, wie du möchtest und wie du kannst. Also gerade auch im Zuge von Praktika, versuche in unterschiedlichste Jobs einzutauchen. Das ist eine ganz tolle Möglichkeit, weil einen festen Job hat man noch früh genug. Und gleichzeitig stresst dich aber auch nicht und versuch nicht alles durchzuplanen, weil es wird schon am Ende alles gut werden, wo auch immer du landest. Das ist, glaube ich, so der erste Teil. Und der zweite Teil, überleg dir ganz genau, wofür du brennst, was du gut kannst und was dir für einen Job auch nicht so wichtig ist. Also das ist gerade die letzte Frage, finde ich, die stellt man sich nämlich viel zu wenig. Worauf bin ich eigentlich auch bereit zu verzichten in meinem Job? Ich glaube, wofür man brennt und was man gut kann, dessen ist man sich immer relativ schnell bewusst. Aber worauf man bereit ist zu verzichten, sei es jetzt irgendwie das große Geld im Job oder vielleicht irgendwie die geregelten Arbeitszeiten oder der feste Wohnort. Ich finde, das ist eine total wichtige Frage, um sich darüber bewusst zu werden, wo man am Ende eigentlich landen will. Weil den ganz perfekten Job, der einem alles bietet, ich glaube, das ist leider auch so ein bisschen die Realität, den gibt es nicht. Man wird immer irgendwo Abstriche machen müssen und dann ist es doch gut, dort Abstriche zu machen, wo es nicht gerade am meisten wehtut.
Lisa, vielen Dank, dass du uns heute deine Mittagspause geopfert hast und danke für ein ganz inspirierendes Gespräch. Schön, dass du da warst.
Ja, auch von meiner Seite ein großes Dankeschön für dieses tolle Gespräch. Es war sehr inspirierend und ich habe viel mitgenommen und ich bin mir sicher, unsere ZuhörerInnen auch.
Vielen Dank euch, hat Spaß gemacht.
Zu guter Letzt ein dickes Dankeschön an die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, ohne die dieser Podcast so nicht möglich wäre. Und natürlich an unseren ewigen Podcast-Papa Vincent Venus. Wir hoffen, ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder rein.